Inside Hochschulkommunikation von Expertinnen für Expertinnen. Alles rund um Kommunikation, PR, Marketing und Digitalisierung an Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Powered by Bundesverband Hochschulkommunikation und Mandarin Edu.
Herzlich willkommen zu Inside Hochschulkommunikation oder kurz Inside HACOM. Ihr seid hier genau richtig, wenn ihr Hochschul- und Wissenschaftskommunikation gestalten, weiterdenken und euch vernetzen wollt. Ich bin Ina Tiludis. Krisen oder Lagen an Hochschulen halten sich nicht an Dienstpläne, eskalieren gerne genau dann, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann und zerlegen jeden noch so sorgfältig ausgearbeiteten 30 Seiten Notfallplan in Sekunden. Das wissen wir alle. Hochschulen, Universitäten sind längst keine stillen Elfenbeintürme mehr. Wenn es brennt, brennt es auch ganz schnell öffentlich. Und wir wollen heute so ein bisschen aus der Theorie mal raus und in die Praxis springen und fragen, wie sieht denn Krisenmanagement in der Realität eigentlich aus? Und auch, was macht denn dieser Cocktail aus Adrenalin, öffentlichem Druck und vielleicht auch ein bisschen Schlafmangel mit uns ganz persönlich? Dazu habe ich mir heute Expertenunterstützung an die Seite geholt, vor allem zwei Frauen, die genau von diesem Adrenalin-Cocktail schon häufiger gekostet haben dürften. Schön, dass ihr da seid. Das ist einmal Dr. Elisabeth Hoffmann, CCO an der Uni Köln. Hallo.
Hallo.
Und Lisa Dietrich ist da. Lisa ist Pressesprecherin der Justus-Liebig-Uni in Gießen. Hallo Lisa.
Hallo Ina.
Und mein Kollege bei mir an der Seite, Kommunikationsexperte Alexander Barlow vom Mandarin aus Schwerin. Hallo Alexander.
Hallo Ina.
Ja, schön, dass ihr da seid, zumindest digital. Wärt ihr so lieb, euch einmal selber kurz vorzustellen? Wer seid ihr? Was ist so euer tägliches Doing? Vielleicht auch, wenn nicht gerade irgendwo eine Krise zu kommunizieren ist. Was macht ihr? Wer möchte anfangen?
Ich kann gern anfangen. Ich bin Elisabeth Hoffmann. Ich bin seit über 4 Jahren Dezernentin Kommunikation und Marketing an der Universität zu Köln. Davor habe ich 25 Jahre lang etwa in ähnlicher Position für die TU Braunschweig gearbeitet und gesprochen. Ja, genau. Ich bin Mitinitiatorin des Signa-Kreises und in Krisen diverser Art mittlerweile geübt und vertraut.
Okay, dankeschön. Lisa?
Ja, ich bin Lisa Dittrich. Ich bin ja mittlerweile auch schon im 20. Jahr an der JLU als Pressesprecherin. Ursprünglich war ich mal Journalistin, vor allem Nachrichtenagenturjournalismus. Und ja, das Adrenalin, was ich da so ein bisschen kennengelernt habe, hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass mich das im öffentlichen Dienst auch erwartet. Aber dazu gleich mehr.
Alexander, magst du noch einmal kurz einen Rundumschlag machen?
Da kann ich den Ball sehr gut aufnehmen. Meine Historie ist ähnlich wie bei Lisa. Auch ich komme aus dem Journalismus, war vor allem im Lokaljournalismus unterwegs. Und wenn ich mich daran erinnere, dann spüre ich das Adrenalin förmlich noch. Ich bin in der Kommunikation unterwegs und betreibe seit einigen Jahren auch bei Mandarin oder treibe dieses Thema Kommunikation mit voran.
Ich glaube, wir sollten einmal zum Einstieg vielleicht einmal kurz abgrenzen. Kommunikation ist das eine, Krisenkommunikation das andere. Erinnert ihr euch an einen Moment in eurer Laufbahn, an dem ihr das erste Mal gedacht hattet, okay, jetzt hilft uns kein Standard-PR-Sprech mehr, kein Standard-PR-Wissen. Das ist jetzt echt handfestes Krisenmanagement. Das muss jetzt sowas von schnell gehen. Gab es da so einen Moment, die erste Krise, die so hängen blieb?
Also ich weiß nicht, ob es die erste Krise war, aber es war eine Krise an der TU Braunschweig, als einmal eine Rakete, die von einer studentischen Arbeitsgemeinschaft entwickelt und in die Luft geschossen wurde, auf ein Haus gefallen ist. Und da ist einem plötzlich klar, die nächste Woche, die nächsten 2 Wochen werde ich jetzt nichts anderes tun. Dann wird der Schreibtisch erstmal leergefegt, die E-Mails werden nicht mehr angeguckt und man fokussiert sich dann eben komplett auf dieses Ereignis und die weiteren Ereignisse und Nachrichten, die dann eben folgen.
Gab es bei dir so einen Moment, Lisa?
Also so natürlich den ganz krassen Moment, den hatten wir natürlich bei JLU Offline, wo klar war, jetzt machen wir ein paar Wochen, Monate nichts anderes. Natürlich hat man in den 20 Jahren vorher auch immer mal wieder kleine Krisen gehabt. Aber ich hatte nicht so dieses Gefühl, okay, jetzt hilft mir kein Standard-PR, weil ich aus der Richtung auch gar nicht komme. Also ich habe ja auch bewusst den Schreibtisch gewechselt und bin an eine Universität gegangen, einfach wegen der Vielfalt der Themen, die einfach jeden Tag anders sind. Das hätte mir, glaube ich, sonst sehr gefehlt aus der Ecke, aus der ich komme. Und da, ja, eigentlich ist man ja gewohnt, dass man sowieso jeden Tag irgendwann ein anderes Thema auf dem Tisch hat. Das muss ja gar keine Krise sein. Das ist ein spannendes Forschungsergebnis. Das ist wieder eine Frage der internen Kommunikation. Und das muss aber sagen, das macht mir auch wirklich Spaß, sich jeden Tag irgendwie neu drauf einzustellen, was liegt denn heute an?
Ja, das ist alte Nachrichtenagentur-Feeling, das da dann auch wieder durchschwingt, ne?
Mhm.
Jetzt hast du es ja gerade schon angerissen, dieser. Magst du einmal für alle, die es vielleicht nicht so gegenwärtig haben, erzählen, was war da los? Was war passiert?
Ja, das war der 8. Dezember 2019. Das war das Startdatum für JLU Offline, also die Cyberattacke auf unsere Uni. Wir hatten so ein bisschen die zweifelhafte Ehre, die Ersten zu sein, die erste große Uni, die davon getroffen wurde. Mittlerweile können da, glaube ich, sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen ein Lied von singen. Damals war das noch sehr, sehr neu für uns. Und ja, ich habe es tatsächlich bildlich vor Augen. Es gibt ja so diese großen Krisen, wo jeder weiß, wo er gerade war. Ich für meinen Teil saß mit einem frischen Milchkaffee mit einer Freundin vom Adventskranz und wir hatten gerade die zweite Kerze angezündet, als der Anruf von meinem damaligen Chef kam. Und ich muss gestehen, ich war am Anfang, als er meinte, haben Sie schon gehört, das Internet ist weg? Dachte ich so, naja gut, das Internet ist halt mal weg, wo ist das Problem?
Man rechnet ja auch nicht gleich mit dem Schlimmsten, ne? Man denkt irgendwie, ja, ja.
Das sickerte dann aber sehr schnell ein und wir hatten dann an dem Sonntagabend schon gleich die erste kleine Krisenstabssitzung im Büro des Präsidenten. Ja, und ab dann war Alarm bis mal mindestens Weihnachten, genau. Und dann ging es in den normaleren Krisenmodus über, nach der Weihnachtspause, die für viele so ein bisschen ausgefallen ist natürlich. Ja, und raus waren wir eigentlich erst, als Corona dann losging. Da hatten wir dann die nächste Krise, die wiederum auch viele andere Kolleginnen und Kollegen getroffen hat und dann auch viele ein Lied von Krisenkommunikation plötzlich singen konnten, genau. Das war, wenn ich noch mal ein bisschen mehr zu JLU Offline sagen kann, es war so, dass es an diesem Sonntag auffiel, weil in unserer Tierklinik natürlich ganz normaler Betrieb war und da fielen Unregelmäßigkeiten mit den Datenbanken auf. Und da wurde sehr schnell das Rechenzentrum informiert und da hat man ganz, ganz, ganz schnell den Stecker gezogen und was wohl auch ein Glück war, weil dann dieser Angriff eben nicht quasi komplett zu Ende geführt werden konnte und wir wirklich die Daten erhalten konnten, also diese Verschlüsselung und dass wir auf Erpressungsversuche oder solche Geschichten mussten wir gar nicht eingehen. Es war nur sehr viel Arbeit, weil es ist schon einiges zerstört worden, was vor allem die Nutzerberechtigungen anging und dieses ganze Sortieren und wir haben natürlich alle Systeme erstmal runtergefahren.
Und ich musste einmal nachfragen, ich habe es nochmal nachgelesen, diese Situation damals, es war ja wirklich alles komplett offline. Also ihr hattet ja auch keine E-Mail mehr, keine Webseite mehr, keine internen Verwaltungssysteme, nichts. Also es ist ja also unvorstellbar auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite die entscheidende Frage, wie habt ihr dann kommuniziert? Wie habt ihr dann in dieser Krise halt auch zu euren Routinen gefunden, wenn ihr nichts mehr hattet, außer vielleicht einem Blatt Papier?
Naja, tatsächlich war es so, dass wir unsere Rechner erstmal nicht mehr anfassen durften. Die wurden am Montag zugeklappt und dann auch erstmal war in die verbotene Zone. Meine Kollegin war aber damals geistesgegenwärtig genug, sich am Sonntagabend nochmal einen groben Presseverteiler quasi abzuschreiben. Und wir hatten unsere iPads damals, hatten wir uns mal vorsorglich besorgt. Das heißt, das waren im Grunde die mit einer kleinen Tastatur unserer Arbeitsgeräte, der wir dann wirklich behelfsmäßig ja geschrieben haben. Und wir hatten natürlich Social Media. Also unsere Kommunikation hat ja funktioniert, damals eben über Twitter und über Instagram und damals auch noch Facebook, genau. Und so konnten wir zumindest kommunizieren und wir hatten, wie gesagt, unseren rudimentären Presseverteiler. Das hat also auch funktioniert. Aber das Datenvolumen, mit dem wir das gemacht haben, das war privates Datenvolumen oder von irgendwelchen eigenen Handyverträgen. Es wurden natürlich auch relativ schnell dann irgendwelche mobilen Hotspots irgendwo aufgestellt. Es war wirklich sehr, sehr basic die ersten Tage. Und man merkt plötzlich, wie unfassbar abhängig man davon ist, dass das alles eigentlich da ist. Also das war schon auch ein bisschen beängstigend. Und was wir auch hatten, das kann ich noch sagen, hätten wir jetzt mittlerweile nicht mehr, weil jetzt haben alle Internettelefonie. Wir hatten damals noch analoge Telefonie. Also wir hatten Telefone, die funktionieren, was eine große Erleichterung war.
Habt ihr bis zu diesem Zeitpunkt eure Social-Kanäle schon für die Kommunikation auch so stark genutzt? Also war das schon etwas Geübtes oder habt ihr dann erst angefangen, quasi auch das strukturell mit aufzubauen?
Nee, also die haben wir natürlich genutzt. Also jetzt Twitter, ja, wir haben unsere Pressemitteilung da eingestellt. Das war jetzt nicht unser, wir diskutieren jetzt den lieben langen Tag mit der Öffentlichkeit über unsere Themen. Twitter war ja damals und ist es jetzt ja noch viel mehr, vor allem, so habe ich es immer wahrgenommen, ein starkes Medium, was Meinung sehr irgendwie bevorzugt. Und da waren wir mit unseren Pressemitteilungen immer so ein bisschen unter ferner Liefen. Aber wir hatten dann auf einmal plötzlich sehr viel Zuspruch. Und ich glaube, der Zuwachs, den wir vor allem bei Instagram bekommen hatten an Followerzahlen, es war war schon auch sehr krass, weil das war tatsächlich auch damals schon unser Medium, um vor allem mit den Studierenden zu kommunizieren. Und da haben wir dann immer sehr schnell einfach die neuesten Mitteilungen einfach einen Screenshot gemacht und als Bildpost bei Instagram reingestellt. Also wirklich jetzt nicht besonders, okay, für den Fall hatten wir das alles schon professionell vorgedacht, sondern wir haben einfach mit dem gearbeitet, was dann gerade ging. Es waren wirklich also Screenshots von meinem iPad, wo teilweise irgendwelche Wörter unterstrichen waren, rot gekringelt. Das hat man dann in den Kommentaren auch noch aufs Brot geschmiert gekriegt.
Aber es der Situation ja absolut angemessen ist, ne?
Absolut.
Es ist ja eine Notfalllage und man will kommunizieren und ja.
Aber es hat funktioniert. Also
spannend.
Und es gab ja auch letztlich, also du beschreibst es ja auch gerade, keine wirkliche interne Kommunikation. Ne? Also mit euren Studierenden habt ihr auf den gleichen Kanälen oder auf dem gleichen Kanal dann auch kommuniziert. Und ich glaube, 38.000 Studierende und Beschäftigte, habe ich mal irgendwo die Zahl gelesen. Ne? Und
das war die Zahl der E-Mail-Accounts, die aktiv war und die alle zurückgesetzt wurden. Kann ich gerne bei Bedarf gleich noch mehr zu erzählen. Nee, genau, wir hatten am Anfang keine interne Kommunikationsmöglichkeit, bis die E-Mail-Konten so weit wiederhergestellt waren, dass wir auch über Rundmails wieder die Leute auf dem Laufenden halten konnten. Am Anfang, die ersten zwei Tage, hatten wir nur Social Media, wobei wir schon eigentlich an dem Montag gab es schon die erste Notfall-Homepage, wo wir alle Updates und die FAQs auch relativ schnell dann eben online hatten. Aber sehr, sehr rudimentäre Seite. Am Anfang war das wirklich mit HTML, die wir gar nicht selber befüllen konnten. Wo wir unsere ITler, die eigentlich genug anderes zu tun hatten, dann auch noch mit unseren neuesten Updates ein bisschen genervt haben. Aber es waren nur ein, zwei Tage und dann konnten wir wieder selber daran.
Kann man sich auf so eine Situation vorbereiten? Wahrscheinlich auch nur ganz begrenzt, ne? Also habt ihr irgendwelche Learnings draus gezogen, dass man sagt, okay, also was die Kommunikation auch angeht, dass man sagt, okay, wir haben wo ausgedruckt nochmal einen Presseverteiler liegen, der alle halbe Jahr mal aktualisiert wird. Okay, zum Beispiel.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich habe das natürlich auch danach beobachtet, weil natürlich alle von den Hochschulen natürlich sehr darauf bedacht waren, sich auf genau diese Situation vorzubereiten. Und es wurden dann sehr, sehr ausgefeilte Notfall-Homepages überall gemacht. Das kann ich total nachvollziehen. Ich kann aber aus der Erfahrung sagen, dass die Notfall-Homepage für uns ein eher kleineres Problem war, weil wir am Anfang ja gar nicht abbilden mussten, dass die ganze Uni so da war wie immer, sondern wir hatten erstmal genau dieses Thema. Übrigens, wir haben ein Problem. Hier sind unsere Telefonnummern. Ja, es ging alles sehr schnell. Also die Nachbaruni hat uns ausgeholfen mit einem Bereich, wo wir eben ganz schnell eine Umleitung hinmachen konnten. Das war alles da. Wie gesagt, Presseverteiler gibt es. Ich habe eigentlich seitdem mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, immer wieder zu sagen, Krisenkommunikation ist schwer vorhersehbar, weil es einfach jede Krise so komplett anders ist. Und ich kann das verstehen, dass man sich da absichern möchte. Und ich hatte auch auf einer Tagung mal eine Diskussion mit einem Kollegen, der dann meinte, naja, das kann man ja leicht sagen, wenn man einigermaßen Erfahrung hat und ungefähr weiß, was in solchen Situationen zu tun ist, wen man anrufen muss und so weiter. Aber es gibt ja auch immer wieder junge Kolleginnen und Kollegen, die eine gewisse Sicherheit brauchen für diese Situation und so einen kleinen Schritt-für-Schritt-Plan. Aber ja, also für mich ist es eher im Gespräch bleiben, alle relevanten Personen, die wir da haben, mit an den Tisch holen, offen sein für neue Themen, die sich auftun, die keiner vorher ahnen konnte. Also wir hatten so ein Thema, am zweiten Tag habe ich eine Nachricht bekommen von Instagram, dass jemand versucht hat, sich von außerhalb irgendwie einzuwählen in unseren Account. Und wir haben natürlich gedacht, okay, das geht's auf der Ebene auch los. Lassen wir uns doch schnell mal das Passwort zurücksetzen, ohne in dem Moment darüber nachzudenken, dass wir keine E-Mail hatten, auf die wir dann zugreifen konnten. Ja, das Ende vom Lied war tatsächlich unser Instagram-Account, unser mit einziges Nachrichtenmedium, mit dem wir kommunizieren konnten, war dann gesperrt. Und es haben sich wirklich Kollegen ungefähr einen Tag lang erst mit dem Chatbot von Instagram und dann hatten wir irgendwann auch einen wirklichen Menschen dran. Es musste am Ende dann auf Briefpapier der JLU ein Brief von unserem Präsidenten ausgedruckt werden und unterschrieben, den wir dann per Screenshot dahin geschickt haben, bis wir dann irgendwann wieder Instagram hatten. Also das sind so Sachen, die schreibt ja niemand in einen Notfallplan. Die können einen aber wirklich beschäftigen. Ja, diese generelle Offenheit dafür. Krisenkommunikation ist ja nur ein Teil des Ganzen. Im Krisenmanagement jemand sein, der auch sehr schnell in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen. Also das waren ja bei uns Entscheidungen wie, wir setzen die Fristen aus für bestimmte Dinge oder wir schreiben für potenzielle Arbeitgeber einen Brief, den Studierende oder Absolventinnen und Absolventen sich in ihre Bewerbungsunterlagen reinlegen konnten, von wegen, ich komme gerade nicht an meine Zeugnisse, weil aus dem und dem Grund. Also das sind so Sachen, die relativ schnell dann irgendwann im laufenden Betrieb passieren, die ich aber extrem schwer finde vorauszusehen, weil es am Ende dann doch wieder anders kommt.
Mit wie vielen Leuten habt ihr in dieser Situation gerade an der Kommunikation gearbeitet? Das ist ja nichts, was eine oder zwei Personen wuppen, was du auch gerade beschreibst. Das ist ja sehr umfangreich, ne?
Ja, also wir waren damals noch eine sehr, sehr kleine Pressestelle, wirklich auch eine Pressestelle. Aber es hat dann natürlich auch dazu geführt, dass wir bei Sachen Abstriche gemacht haben. Also die Kommentarspalte bei Facebook haben wir irgendwann einfach gesagt, Facebook brauchen wir nicht mehr, das kostet uns zu viel Zeit.
Das ist der sogenannte Pragma-Filter, der dann einmal rübergeschmissen wird, ne? Also ich würde mal vermuten, dass das auch so eine Kernkompetenz ist, die man mitbringen muss als Krisenkommunikatorin, dass man klar priorisiert.
Ja, auf jeden Fall.
Und auch mal dann Nein sagt. Das ist jetzt nicht so wichtig. Wir konzentrieren uns hierauf. Wie seid ihr aufgestellt, Elisabeth? Wie viele Leute hast du in deinem Team?
Ich habe insgesamt 34 Kolleginnen, Mitarbeitende hier. Und wir haben tatsächlich ein Krisenteam, in dem bestimmte Funktionen auch redundant aufgestellt sind, inklusive eben auch Short-Messenger-Möglichkeiten, dass man sich auch am Wochenende erreichen kann, zur Not. Das sind natürlich einmal Pressesprecherfunktionen, müssen redundant da sein, Social-Media-RedakteurInnen, Web, so diese Funktionen, aber auch Medienresonanz, ne? Also die Analyse von Medienresonanz, was ist alles da. Und diese Funktionen, wie gesagt, haben wir doppelt. Das heißt, wir versuchen auch, uns ab und zu so alle 2-3 Monate einmal kurz zu treffen und zu gucken, was steht als nächstes an, worauf können wir uns vorbereiten. Ich bin da ganz bei Lisa. Da braucht's nicht diese dicken Handbücher, die man dann aufstellt oder ne, Regeln oder Pfade, sondern es braucht schon auch Erfahrung und Übung. Und was wir machen hier ist, dass wir manchmal so Rollenspiele spielen. Das geht manchmal wirklich ganz einfach. Wir haben tatsächlich Lisas Szenario einmal durchgespielt innerhalb von 2,5 Stunden zusammen mit den Kolleginnen vom Bedrohungsmanagement und der Chief Information Security Officer. Und die hat uns einmal durch so eine Situation durchgeführt und mit Papier und Bleistift einmal alle Rollen einmal auszuüben. Das war schon ganz lehrreich, muss ich sagen, an der Stelle. Sowas kann man machen, weil wie gesagt, dicke Handbücher, die auf alle Eventualitäten vorbereiten, die kann man machen, aber im akuten Fall bleiben sie liegen.
Wer hat Zeit, in der Situation erstmal 60 Seiten zu wälzen, ne?
Ja. Wichtiger ist, dass jeder weiß, welche Rolle man hat. Und das ist tatsächlich auch nicht selbstverständlich. Das bezieht ja auch die Leitungsebene mit ein.
Ja, das Sensibilisieren für solche Situationen ist ja meistens das, was an solchen Tabletop-Simulationen oder wie auch immer sie genannt werden, dann das Entscheidende ist. Ne? Einmal auch in diesen Modus reinzukommen, wissend, dass es kein Ernstfall ist, aber trotzdem die Sachen auch unter einem gewissen Druck einmal durchzuspielen, sich auch auf Kommunikationswege und auch auf einen gewissen, ja, Duktus zu einigen im Sinne von, es geht darum, jetzt zum Punkt zu kommen. Ne? Es müssen auch Entscheidungen getroffen werden. Es muss auch Verantwortung übernommen werden. Und solche Dinge sich einmal in so einer Simulation anzuschauen, glaube ich, ist immer eine ganz gute Idee. Ich bin auch kein Freund von, ne? Dann zieht man noch einen Ordner aus dem Schrank und blättert erstmal. Aber wir wissen ja alle, wie wichtig das ist, einmal das Laufen zu üben, um dann halt im Ernstfall sicherlich trotzdem noch hin und wieder zu stolpern, aber sich vielleicht auch zu erinnern, ah, da war das an der Stelle so, da müssen wir nochmal kurz raufgucken.
Genau. Und das, was ihr eben gesagt habt, die Priorisierung, die wird dann auch evident plötzlich. Also ich kann das schon empfehlen, diese Übung, es klappt auch erstaunlich gut, wie schnell dann auch das Adrenalin einschießt, als wäre es tatsächlich dann so, vielleicht nicht ganz so heftig, aber man kann sich sehr gut dann in diese Szenarien reinfinden.
Ich würde gerne noch auf die Lage zu sprechen kommen, Elisabeth, die du uns nochmal rübergegeben hast. Besonders, wenn es so ganz, ganz multikomplexe Lagen sind, ne, wo es einmal interne große Erwartungshaltung gibt, extern eine große Erwartungshaltung und das Kommunizieren müssen auch fast unmittelbar passiert. Wie war das damals? Magst du einmal kurz erzählen, was da los war?
Ja, das Szenario, an was wir jetzt denken, ist, ich muss ein bisschen ausholen. Seit 2004 gibt es die Albertus Magnus Professur an der Universität zu Köln, eine sehr sichtbare, wichtige, auch zentrale Veranstaltung, wo jährlich eine Philosophin, ein Philosoph eingeladen werden, über wichtige aktuelle Themen mit uns zu diskutieren. Und das ist eine zentrale Angelegenheit, wie gesagt, und eine zentrale Angelegenheit auch des Rektors. Und Ende 2022 wurde die Philosophin Nancy Fraser, US-Amerikanerin, Jüdin, eingeladen, diese Professur wahrzunehmen. Am 7. Oktober 2023, da war unser Rektor, gerade ein paar Tage im Amt. Also zum 1. kam er, zum 1. Oktober wurde dann Israel von der Hamas terroristisch angegriffen. Und wir haben dann sehr schnell auch eine Stellungnahme herausgegeben dazu, in Solidarität mit unseren vielen israelischen Partnereinrichtungen und Universitäten. Und ja, wir fuhren also sozusagen auf die Albertus Magnus Professur zu, und im November wurde ein offener Brief publiziert mit dem Namen Philosophy for Palestine, der auch von Nancy Fraser mit vielen, über 400 sehr prominenten Wissenschaftlerinnen unterschrieben worden ist, in dem sich diese sehr, sehr, sehr klar für Palästina positioniert haben und Israel ethnosuprematistische Tendenzen vorgeworfen haben, seit der Gründung. Und insbesondere wurde aufgerufen, israelische Einrichtungen, akademische Einrichtungen und kulturelle Einrichtungen zu boykottieren. Das haben wir sehr spät gemerkt, erst im März des darauffolgenden Jahres, dass Nancy Fraser, unsere künftige Albertus Magnus Professorin, diesen Brief unterschrieben hatte. Und dann haben wir über Ostern sehr auch kontrovers intern diskutiert. Es gab dann einen Austausch mit Frau Fraser, in dem sie auch gefragt wurde, ob sie sich vielleicht distanzieren möchte von den Aussagen, so wie wir sie gelesen haben. Das ist nicht passiert. Es gab also keinen neuen Stand nach diesem Austausch. Und dann haben wir am 5.4.24 die Absage der Professur verkündet. Das war insofern eine für uns erstmal gute Voraussetzung. Wir konnten das ja vorbereiten. Also es kam nicht so wie andere Krisen, wirklich Stichwort Rakete aus heiterem Himmel, sondern wir konnten diese Stellungnahme vorbereiten. Am selben Tag gab es eine andere Stellungnahme gegen diese Absage, die von sehr, sehr wichtigen und zentralen PhilosophInnen, Soziologinnen der kritischen Theorie unterschrieben worden sind, aus Deutschland, aus den USA, aus der ganzen Welt. Und dann prasselte natürlich die Medienresonanz bei uns ein. Kann man sich vorstellen, wir haben das auch zum großen Teil kommen sehen, aber es war dann doch sehr, 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 sehr dicht. Ich habe also in den Tagen, wie gesagt, man macht dann tatsächlich nichts anderes, Anfragen gehabt und auch vermittelt, nochmal Interviews vermittelt. Natürlich hier in Köln, aber viel wichtiger noch, also Stadtanzeiger war da auch sehr, sehr kontrovers, auch zu uns aufgestellt, war auch nochmal ein Faktor, dann aber FAZ, Deutschlandfunk, Taz, Zeit und so weiter. Wir hatten tatsächlich alle hier vor Ort, den Spiegel. Und ich kann mich erinnern, dass ich abends auf dem Weg in ein Restaurant, wir hatten eine private Verabredung, noch mit meinem iPad an eine Mülltonne angelehnt dastand und noch Presseanfragen beantwortet habe und auch nachher weiter im Restaurant. Soweit das eben ging, genau. Wir haben die Stellungnahme so verfasst, dass sie möglichst keine Fragen offen gelassen hat. Also es war ganz wichtig auch für uns zu sagen, jeder Mensch bei uns kann Nancy Fraser einladen, sowieso, also jedes Institut. Aber hier geht es um die zentrale Auszeichnung und Ehrung inklusive Eintragung ins Goldene Buch und so weiter der Universität als solche, die wir unter diesen Bedingungen nicht aufrechterhalten wollten. Und das hat natürlich extern, aber auch intern zu großen Kontroversen geführt. Wir haben dann nochmal ein Zitat in unserer Stellungnahme ergänzt aus einem Mediengespräch, wo nochmal deutlicher geworden ist, dass es uns nicht darum geht, hier den Diskurs als solchen zu unterbinden, sondern eben diese Ehrung vor diesem Hintergrund für uns nicht machbar war. Und dann haben wir, das hatten wir auch gleich vorgestellt, im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe Flagge zeigen, das ganze Thema nochmal intern hier für uns auf die Bühne gebracht. Das heißt, mit einer Diskussion, an der sehr unterschiedliche Perspektiven auf dieses Thema auch zu Wort kommen konnten.
Das ist dann tatsächlich auch wichtig, ne? Hintenrum auch im eigenen Haus abzuholen, ne?
Es war sehr, sehr, sehr wichtig. Also wie wirkt diese Aktion dann innerhalb der Universität? Und da gab es in der Tat auch Befürchtungen, dass man jetzt insgesamt hier Meinungen, Kontroversen, wie auch immer, politische Statements unterbinden möchte. Das war nicht der Fall, aber wir mussten deutlich dagegen anargumentieren.
Aber es klingt für mich auch so, als ob ihr euch dieser Situation dann auch schon sehr schnell bewusst wart. Also ne, ich habe mir das auch nochmal angeschaut und ich finde, das ist eigentlich ein Lehrstück für Klarheit in der Kommunikation auch, weil ihr ja sehr deutlich auch abgegrenzt habt. Also das hat für uns nichts mit der Redefreiheit zu tun, aber es hat für uns was mit der Ehrung auch zu tun. Also da seid ihr sehr klar gewesen und ich glaube, das ist in so einer Situation auch tatsächlich so ein Schlüssel, ne? Und wenn man sich dieser Dinge bewusst ist, im Vorfeld schon drauf einzugehen und so wie du sagst, ne, dann haben wir noch ein Zitat mit reingenommen, um es zu verdeutlichen. Ich finde, da kann man sich auch dann in so einer Krisensituation auch nochmal die Zeit nehmen und muss sie auch sich nehmen, um genau das nochmal abzuwägen. Das finde ich ein sehr gutes Beispiel.
Ja, es war aber auch nochmal ganz wichtig, diese interne Debatte darüber nochmal offen zu führen. Da gab es auch wirklich sehr viele kritische Themen noch und Wortbeiträge dazu. Man muss ja auch vielleicht noch mal ein bisschen die Zeit zurückdrehen. Das fiel auf eine Situation, die, ich sag mal, insgesamt erhitzt war, erhitzte Diskussionen insgesamt an den Universitäten über den Nahostkonflikt weltweit. Und da hat es natürlich auch gerade mit der neuen Hochschulleitung Empfindlichkeiten und Befürchtungen getroffen, dass es irgendwann hier eine Art von Cancel-Kultur geben wird, die hier etabliert wird. Ab und zu hören wir das immer noch in Debatten oder in einzelnen Kommentaren unter unseren Social-Media-Posts, dass dann das Thema wieder aufs Tapet kommt. Nachvollziehbar, aber wie gesagt, was du sagtest, Alexander, die Klarheit ist tatsächlich hier ganz, ganz wesentlich. Wenn man dann anfängt rumzuschwurbeln oder mit vielleicht oder einfach oder unterschiedliche Statements zu publizieren oder Interviews irgendwie nicht ganz sauber zu platzieren, dann kommt man wirklich in Teufelsküche.
Das kann ich gerne ergänzen. Also gerade um diese Klarheit, was die schriftlichen Statements angeht, dass die möglichst auch konsistent sind. Also bei uns waren es die FAQ und die dann eben wortgleich dann eben über die Social-Media-Kanäle ausgespielt wurden. Das war auch der Grund, warum wir letztendlich die Kommentarspalte so ein bisschen runtergefahren haben, weil da so viele Gerüchte entstehen. Und wenn man da nicht sofort hinterhergeht, dann hat man eigentlich irgendwie sich zusätzlich mehr Arbeit geschafft, was eigentlich nicht nötig gewesen wäre, sondern wir haben tatsächlich immer gesagt, übrigens, hier geht's lang zu den FAQ und das, was da drin steht, gilt. Das Wording ist da so, so wichtig, gerade in Krisensituationen, weil man, also ich meine, mit dem Thema, was Elisabeth da hatte, natürlich nochmal ganz anders, weil da man mit jedem Wort man da ja im Moment das Gefühl hat, auf die eine oder andere Seite tritt man ins Fettnäpfchen. Insofern.
Vielleicht kann ich da noch ergänzen, wir sind ja nicht allein auf der Welt und wir sind nicht die Bestimmer über die Kommunikation, sondern an der Stelle eben auch Dienstleisterinnen. Und da hängt natürlich ganz viel davon ab, was die Leitung selber sagt, was der Rektor, der Präsident, die Präsidentin dann sagt und wie sehr sie sich auch unter Druck gesetzt fühlen, dann von Äußerungen, die dann von außen kommen vielleicht. Also wenn dann ein kritisches Medienecho kommt, dann kann das ja sein, dass so manch einer dann wieder einknickt oder relativiert und so weiter. Das ist bei uns, ich kann das mal sagen, ne? Du hattest und ich habe jetzt einen Rektor, das ist dieselbe Person.
Okay.
Professor Mukherjee, der wirklich auch für Klarheit steht. Aber natürlich ist er da nicht der Einzige. Ich kann einfach nur sagen, da muss man wirklich sehr eng zusammenarbeiten, sehr gut abstimmen und sehr stark auch dazu raten, sich nicht durch kurzfristige Interventionen dann aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen.
Also diese Klarheit, das zieht sich natürlich auch eigentlich durch. Ich habe gerade an die gedacht, die diese Kommunikation ja empfangen, also von Medienvertreterinnen und Vertretern mal abgesehen, die befindet sich ja auch im Krisenmodus. Ne? Wenn ich an die Studierenden denke, die auf einmal keine Zugriffe mehr haben oder sich nirgendwo einloggen können und gar nicht wissen, wie es weitergeht und da drücken Fristen, da muss man ja auch ganz klar und einfach und sprechen und kommunizieren und schreiben, ne? Einfach damit das auch ankommt in dieser emotionalen Situation vielleicht auch.
Und ist, wenn ich da ergänzen darf, ist es ja eine Zielgruppe, die auch sehr medienaffin ist, ne? Und auf vielen Kanälen sehr schnell Informationen und vielleicht auch manchmal keine Fakten verbreitet, also ein Gefühl, ja. Was ja nochmal zusätzlich dann, glaube ich, eine Herausforderung ist.
Tatsächlich, also bei uns ist es jetzt ein paar Jährchen her, das hat sich natürlich noch verstärkt, also gerade diese Studi-WhatsApp-Gruppen, wo man natürlich überhaupt keine Chance hat zu gucken, was da eigentlich gerade diskutiert wird. Oder Snapchat ist auch nichts, wo man als Uni irgendwie in die Kommunikation reingucken kann. Umso wichtiger ist es da, aber so einen konsistenten Ort zu haben und immer wieder zu sagen, wenn irgendjemand Fragen hat, erstens, da steht alles und zweitens, da ist die Info-Hotline, wo man jederzeit anrufen kann. Also es war, ich kann vielleicht nochmal erzählen von dem Krisenstab, gerade in den ersten Tagen war es von der Organisation her so, dass wir im Krisenstab zusammengesessen haben. Es gab zwei, also wir haben den IT-Krisenstab wirklich machen lassen. Also die haben dann im Rechenzentrum wirklich geschaut, was kann man tun. Da saßen wir nicht mit dabei, aber es gab nochmal diesen obergeordneten Krisenstab beim Präsidenten und wo die IT natürlich auch drin saß. Und es lief eigentlich immer gleich ab. Es kam von der IT der Bericht, das und das ist jetzt passiert. Das und das System funktioniert wieder. Wir sind auf die und die Problematik gestoßen. Dann wurde relativ rasch entschieden und währenddessen haben wir schon getippt und geschrieben, was wir so als nächstes verkünden können. Ich bin dann tatsächlich immer täglich hochgelaufen in den Raum, wo die Hotline saß. Und die wussten dann auch immer den neuesten Stand, hatten auch die FAQ. Also das war wirklich was, wo wir wirklich ganz eng gucken mussten. Das ist das, was wir heute rausgeben konnten. Und alles, was ich da, ich kann mich erinnern, was ich da geschrieben habe, ging auch noch einmal kurz an die ganze Krisenstabsgruppe, dass jeder nochmal drauf gucken konnte und sagen konnte, okay, das passt so. Da stehen wir dahinter, da sind keine Fehler drin und dann geht das raus und dann konnten wir wieder die nächste Nachricht geben. Und das war für uns die Möglichkeit, das so ein bisschen im Griff zu behalten, was ich da. Natürlich kann man es nicht komplett unterbinden, dass irgendwelche Sachen ja rumgehen, die Runde machen, die nicht gut ankommen. Also bei uns war es das Zurücksetzen der E-Mail-Passwörter, die sich alle dann selbst vor Ort neu wieder abholen mussten. Physisch. Also wir hatten riesige Schlangen von Menschen. Damit haben wir es dann auch in die BBC-Nachrichten geschafft, von Menschen, die im Winter da standen vor der Turnhalle von unserem Sportzentrum und Passwortbriefe abgeholt haben. Und das war auch der einzige Moment, wo das gerade bei Facebook mal drohte, in so einen kleinen Shitstorm zu kippen. Als wir verkündet haben, so jetzt bitte nach Geburtsjahrgängen gestaffelt, vom Erstsemester bis zum Emeritus, es gibt keine Extrawürste, jeder und jede muss sich das jetzt da oben abholen. Also da ging es schon mal ein bisschen rund in der Kommentarspalte. Und da habe ich auch gemerkt, was sowas mit einem macht, wenn man komplett Schlafmangel und am Anschlag ist. Und ich habe wirklich, also mich quasi bildlich gesprochen, fast auf meine Hände setzen müssen, um da nicht irgendwie zurückzupöbeln, weil ich es so ungerecht fand. Aber ich habe mich, es hat sich relativ schnell von selbst erledigt. Es haben dann auch andere runtergeschrieben, Leute, die können doch jetzt auch nichts dafür. Und dann kam auch irgendwann raus, es ist eigentlich ganz nett da oben in der Turnhalle, wo man die Passwortbriefe holt. Alle Menschen sind freundlich, es lief Musik, es gab Tee. Das war. Und das hat sich dann auch relativ schnell wieder gespiegelt. Aber dieser Moment, wenn die Emotionen hochkochen und sich dann trotz Schlafmangel selbst im Griff zu halten, das fand ich auch nochmal eine besondere Schwierigkeit, muss ich sagen.
Das ist total spannend, weil genau diese Frage habe ich die ganze Zeit schon im Hinterkopf, als Elisabeth es eben kurz beschrieb, mit private Verabredungen in einem Restaurant und du lehntest dann an einer Mülltonne oder Häuserwand und hast noch Dinge geschrieben und auch währenddessen, ich kenne das auch aus meinem privaten Umfeld sehr gut, was macht so eine Situation dann mit einem? Also was passiert? Schlafmangel, du hast es gerade beschrieben, Lisa, ne? Der dann natürlich dazu führt, dass man anders ist als sonst, aber das sind ja auch nicht Sachen, die sind nach 2 Tagen vorbei, sondern es zieht sich auch, ne? Und was macht das mit deinem Team, Elisabeth? Wie geht ihr damit um? Wie hältst du auch dein Team dann, also mal platt gesprochen, bei der Stange, ne? Dass halt solche Sachen, sag ich mal, mental nicht zu einer Dauersituation werden?
Ja, Nachfragen natürlich, ne? Also wie geht's euch damit? Also gerade das Social Media Team, das ja wirklich dann auch jede Menge Beschimpfungen abbekommt und sich dazu irgendwie verhalten muss. Und da ist bei uns halt immer die Maxime, dass wir das in der Gruppe oder eben auch bei mir dann abladen können. Das ist logisch. Wir verhalten uns aber auf Social Media auch so, dass wir relativ wenig kommentieren. Das heißt, wir kommen gar nicht in die Versuchung, da irgendwie selber Antworten zu formulieren, sondern dafür haben wir diese Statements dann online und auf die verlinken wir. Das ist eine große Schutzbarriere auch, dass wir uns da gar nicht in den Diskurs begeben erst. Also beziehungsweise nur immer wieder auf das Wording dann wieder verweisen, das dann möglichst eben auch alles enthält und keine Fragen mehr offen lässt. Und wenn doch Fragen offen sind, ist es ja unsere Aufgabe, dann wieder auch zurückzuspielen in den Krisenstab, in die Leitung. Da ist noch was, das wir vielleicht noch klären sollten. Da ist noch was beunruhigt, wie auch immer. Das ist ja auch unsere große Kompetenz.
Ist auch ein bisschen so ein Seismograph natürlich auch, ne? Das Feedback, was da so kommt, was kommunizieren wir vielleicht noch nicht ausreichend oder wo.
Ja, das ist natürlich auch der große Vorteil an den Social Media, dass du in Echtzeit im Grunde Stimmung abfängst. Man darf nicht alles überinterpretieren, das ist auch klar. Aber man merkt schon, wo es dann wirklich piekst. Und ja, also der Rückhalt untereinander ist natürlich ganz, ganz wesentlich. Das ist klar. Für mich ist das so, ich bin halt immer selbstkritisch und es gibt Situationen, da kann man den Medien gegenüber nichts sagen, was man weiß. Beispielsweise, wenn personenbezogene Daten im Spiel sind. Ich habe nicht immer einen großen Wissensvorsprung, aber das finde ich schon belastend, weil ich eigentlich so konditioniert bin, dass ich MedienvertreterInnen gegenüber freundlich zuvorkommend und auch hilfsbereit bin. Und da, wenn man mauern muss, das finde ich sehr schwierig. Oder wenn so Kritik kommt, wie eben schämt euch, ne? Wie im Fall von Nancy Fraser, da kam ganz, ganz deutlich raus, einfach, ihr solltet euch schämen, ausgerechnet einer Jüdin diese Absage zu erteilen. Es kam ein Brief, ich glaube sogar handgeschrieben, von einem Emeritus aus der New School, wo sie lehrt. Da stand drin, how dare you? Ne? So, das geht schon auch unter die Haut. Man reflektiert dann immer wieder, haben wir was falsch gemacht? Ist da irgendwas noch offen geblieben? Das ist nicht ganz einfach tatsächlich. Ne? Oder habe ich auch persönlich jetzt was falsch gemacht? Das geht permanent auch nachts dann rum, das ist klar. Habe ich zu viel versprochen, zu wenig gesagt? Also das ist aber auch Typsache. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt.
Ich finde das sehr gesund und auch sehr sympathisch, so durchs Berufsleben zu gehen. Denn das ist natürlich eine außergewöhnliche Drucksituation für euch und eure Kollegen und Kolleginnen, ne? Und man muss auch Mechanismen entwickeln. Das kann natürlich sein, dieses immer dieser Self-Check wieder mit sich einzuchecken und sagen, okay, es trifft mich. Warum trifft mich das so? Ist der Vorwurf gerechtfertigt? Nein, ist er nicht. Weil ich habe daran gedacht, ich habe das bedacht, wir haben das bedacht. Oder auch, okay, nee, stimmt, das haben wir nicht bedacht. Dann kommunizieren wir es nochmal, ne? Also ich finde das also sehr, sehr gesund. Wie, also ich wüsste nicht, wie es anders gehen sollte.
Ja, so wird man ja auch besser, dass man dann auch nochmal selbstkritisch reflektiert, ne, was ist passiert, dass beim nächsten Mal nicht nochmal passiert. Andererseits, es hat auch Vorteile. Also der langweilige Kram ist weg vom Schreibtisch in der Situation. Man wird so intensiv gebraucht wie nie. Ne? Du bist also wirklich dann dabei, mitten in den Gesprächen. Du hast einen Informationsvorsprung. Also das Krisen, wenn sie nicht wirklich lebensbedrohlich sind, sage ich jetzt mal so, können in der Hinsicht auch Spaß machen. Also es ist immer neu, wie Lisa schon gesagt hat. Ne? Also es ist absolut nicht langweilig. Es sind tolle Erfahrungen, die man auch macht, wenn es dann funktioniert.
Das kann ich absolut bestätigen. Also ich wünsche das wirklich niemandem, auch wenn es seitdem viele schon ereilt hat. Es war wirklich heftig und auch gerade am Anfang die schlaflosen Nächte. Wie gesagt, das wünsche ich niemandem, aber es hat durchaus was sehr Belebendes, weil man hat ja sofort einen Effekt. Man hat eine Teamleistung, man merkt, man schafft was. Es ist, ja, es hat eine Bedeutung, was man tut. Die ganzen Fragen, die reinkamen, wir haben die sofort weitergegeben. Ich hatte meinen Kollegen im HRZ, also im Rechenzentrum, der sofort wusste, okay, ich habe eigentlich wichtige Dinge zu tun, aber wenn die Pressestelle anruft, weiß ich, das ist wichtig und dann muss ich das beantworten. Also, dass das alles ineinander gegriffen hat, das war schon auch ein sehr belebendes Gefühl. Und ich weiß noch, es gab ja auch im Krisenstab, wie es öfter mal so ist, dann auch wirklich so ein, es war ja nicht nur Trübsal. Also ich weiß noch, dass von der IT dann die Ansage kam, wir wissen nicht, ob wir die E-Mail-Konten wiederherstellen können.
Aua.
Und ich bin ja wirklich so eine, dass ich wirklich sehr, sehr viele wichtige Infos in meinem Outlook so ein bisschen horte. Und ich weiß, dass mal kurz einfach Schock in der Runde war und alle ganz, ganz ungläubig geschaut haben. Und dann meint der Vizepräsident, der es schon vorher von der IT gehört hat, meinte, ja, so habe ich auch geguckt. Und dann habe ich gedacht, endlich räumt mal jemand mein Postfach auf. Oh Gott, ja. Natürlich war irgendwann alles wieder da. Es hat aber noch lange, lange, viele Wochen gedauert. Aber es war dann auch relativ schnell klar, dass sie wohl irgendwann wiederkommen, die Dinge. Aber ja, man hat einfach ganz viele Dinge nicht. Irgendwelche langweiligen Terminankündigungen oder was auch immer es da so gibt, wo man einfach mal guten Gewissens sagen konnte, sorry Leute, haben wir gerade keine Zeit für. Ich kann mich erinnern, dass als kurz danach Corona war, dass das ganz viele aus unserem Kollegenkreis gespiegelt haben, dass das durchaus was Belebendes hatte. Und das, ja, es ist komisch, weil wie gesagt, ich immer auch quasi dreimal auf Holz klopfen muss dann jedes Mal und denke, nein, ich will das trotzdem nicht wieder so schnell. Genau.
Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Krisenkommunikation ist extrem fordernd, extrem anstrengend, aber auch extrem sinnstiftend und befriedigend.
Kann man so
kann
sagen.
Kann man, würde ich unterschreiben, ja.
Wenn es gut geht.
Davon gehen wir jetzt einfach aus. Ihr Lieben, damit sind wir auch schon am Ende, wenn ich mal so auf die Uhr gucke. Vielen, vielen Dank an den ganz, ganz ehrlichen Einblick in eure Arbeit und dass ihr so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert habt. Dankeschön.
Danke euch.
Danke, hat Spaß gemacht.
Ja, wir haben wirklich einen ziemlich großen Rundumschlag gemacht, glaube ich. Es war sehr spannend. Alexander, magst du mal versuchen zusammenzufassen, was nehmen wir heute aus dem Deep Dive besonders mit, außer vielleicht zieht euch Backup von eurem Pressekontakt?
Also ich fand beide Gesprächspartnerinnen super inspirierend. Also natürlich die Cases sind natürlich also für uns als JournalistInnen auch immer sehr spannend, wenn ich das mal so framen darf. Aber beide haben ja einen Umgang auch mit dieser Situation und vor allem, und da knüpfe ich an den Schluss an, diese mentale Belastung, ne, dabei nicht außen vor zu lassen, auch in der möglichen Vorbereitung auf so eine Cases. Mhm. finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und Elisabeth hat es so schön gesagt, ne? Ich bin für mein Team auch da. Ich bin ansprechbar. Ich frage, wie es ihnen geht. Das finde ich ein ganz wichtiges Thema, weil bei der Cyberattacke beispielsweise, das ist ja nichts, was morgen vorbei ist, sondern das beschäftigt die Menschen und vor allem auch die KommunikatorInnen dann über Wochen hinweg. Und es ist über Wochen eine ziemlich starke Belastung und Anspannung. Und das ist, glaube ich, für mich so ein wichtiger Punkt nochmal neben all der Vorbereitung, die für solche Situationen möglich ist und bei all der Transparenz und bei all der Kommunikation, das Thema Mensch, also die Menschen, die sich mit so einer Krisenkommunikation dann beschäftigen, tatsächlich stark in den Fokus zu nehmen. Mhm. Ein anderer Aspekt, den ich daraus mitnehme, ist, man kann Dinge durchaus gut vorbereiten und Elisabeth hat das ja auch gesagt, so Szenarien zu simulieren, sich das anzuschauen. Wie würden wir damit umgehen? Wie sind wir aufgestellt? Sowas muss nicht ausufern, aber das passt auch so zu meiner Erfahrung, dass man einmal sich hinsetzt und tatsächlich nicht nur durchdenkt, sondern auch einmal kurz durchspielt. Das muss keine Tagesveranstaltung werden, sondern wo es um Kommunikationswege, um schnelle Abstimmung, auch um schnelle Entscheidungsfindung geht und dabei auch so diese Kette der Beteiligten, also Stakeholder, ja, sich anzuschauen. Und ne, wir haben ja gehört, bei so einer ja, IT-Geschichte ne, sind halt auch, keine Ahnung, 35.000 StudentInnen mit involviert plötzlich. Also zu denen muss ich auch kommunizieren. Und wie tue ich das, wenn ich keine E-Mails mehr verschicken kann? Also das ist schon ein Szenario, wo sich's lohnt, einmal im Vorfeld vielleicht drüber nachzudenken, weil gerade Cyberattacken sind ja nun etwas, woran wir uns leider natürlich auch ein Stück weit gewöhnen mussten im Sinne von, ne, das ist nicht ausgeschlossen, dass solche Dinge auch wieder passieren. Und da ist es auf jeden Fall eine gute Idee, das einmal durchzuspielen, vielleicht auch mit einer klaren Retro, ne, was hat nicht funktioniert, wo müssen wir künftig drauf achten, um da einfach auch eine Professionalität in den Moment reinzubekommen, um nicht komplett lost zu sein und völlig überfordert mit, wo fangen wir denn an? So. Genau. Und ein letzter Punkt, den ich mir auch noch notiert habe, eigentlich sind zwei Punkte, muss ich gestehen. Also wir einigen uns auf 3a und 3b, Ina, ja?
Okay.
Ich habe einen Punkt hier, ich habe mir ziemlich oft Krisenstab aufgeschrieben als kleinen Stichpunkt. Und beide haben es ja auch gesagt, diese Rollen, die es dann braucht in so einer Situation. Und auch das ergibt sich letztlich vielleicht auch aus so einer Tabletop-Simulation, dass man klar über die Rollenverteilung gesprochen hat. Also wer ist die Person, die nach außen spricht? Wer kümmert sich um welchen Kanal? Dass da einfach ja die Aufgaben verteilt sind, aber auch letztlich sichergestellt ist, dass nichts runterfällt von den Kanälen als Ansprechperson für Medien und so weiter und so fort. Und natürlich, wenn man ein großes Team hat, ist man in der vorteilhafteren Situation, da auch eine Redundanz mit einzubauen. Aber das muss einmal im Vorfeld klar sein, dass man nicht dann anfängt zu überlegen, was müssen wir denn noch und wer könnte, ne? Sondern dass man so ein grobes Szenario im Kopf hat. Und mein 3b-Punkt ist eigentlich der, der auch auf meiner Liste jetzt ganz oben steht, Geschwindigkeit und Transparenz. Transparenz im Rahmen des Möglichen. Elisabeth hat das auch angesprochen, ne? Es geht manchmal halt nicht komplett. Das heißt, eine radikale Transparenz wird es in bestimmten Situationen nicht geben können. Und Geschwindigkeit meint nicht, sofort auf etwas reagiert zu haben, aber in dem Fall, wo ich nicht sofort reagieren kann, zu sagen, okay, ich weiß, da ist etwas und in 30 Minuten, 3 Stunden, wann auch immer, gibt es von uns dazu ein Statement. Also nicht einen komplett luftleeren Raum entstehen zu lassen, ein kommunikatives Vakuum entstehen zu lassen, sondern tatsächlich ja auch alle Beteiligten mit so einem Statement abzuholen. Nicht hinzuhalten, sondern klar zu kommunizieren. Und vielleicht heißt dieser Punkt dann tatsächlich Klarheit und gar nicht so Geschwindigkeit. Klarheit und Transparenz.
Klarheit, ne? Wie du immer schön auch gesagt hast, es gibt es nicht, dass man nicht kommuniziert. Auch wenn man nicht kommuniziert, kommuniziert man. Ne? Auch in so einer Situation natürlich.
Absolut.
So.
Also ich habe mir noch viele, viele weitere Dinge auch nochmal notiert und man sieht ja halt, wenn das halt Menschen aus der Praxis, die auch echt irgendwie Krisen in einer Flughöhe so oft erlebt haben, wie viel Erfahrung eigentlich da ist und wie viel Learnings man daraus ziehen kann dann wiederum, was halt aus der Praxis kommt und nicht aus dem, ja, Handbuch im Schrank.
30 Seiten PDF ausgedruckt.
Ganz genau.
Vielen lieben Dank, dass du nochmal für uns ein bisschen zusammengefasst hast und ein bisschen analysiert hast. Das war sie, Folge 24 von Inside Hochschulkommunikation, von ExpertInnen für ExpertInnen, rund um Kommunikation, PR, Marketing und Digitalisierung an Hochschulen und Forschungseinrichtungen.
powered by Bundesverband Hochschulkommunikation und Mandarin Edu. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne in euren Netzwerken, sagt es weiter und lasst uns eine Bewertung da. Alle Infos und auch nochmal Links zu den heute besprochenen Fällen findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und nicht bis in 14 Tagen, sondern bis zum 3. September. Da hören wir uns erst wieder. Wir gehen in eine kleine, aber feine Sommerpause. Lasst es euch allen gut gehen.